Sie hören den Kurier.
Du kannst mich mal, aber kreuzweise. Verschwinde mit deiner Corona-Scheiße aus diesem Land.
Ihr seid gewählt und könnt nichts, gar nichts, außer Kinder zu schänden, das Volk, das euch Missgeburten gewählt hat, zu belügen, euren krankhaften, perfiden Machterhaltungstrieb am Volk auszuleben. Ihr sollt fühlen, die Schlinge um euren Hals, immer enger und enger werdend. Ihr seid der perverseste Abschaum, der je existiert hat.
Ihr ignoranten Egoisten seid ja wirklich nicht mehr zum Aushalten. Nichts. Ihr seid für nichts bereit. Und dann redet ihr immer von Spaltung der Gesellschaft. Ja, ihr spaltet euch ab, sonst niemand.
Du Volltrottel, lass dich nicht von den Mainstream-Medien blenden. Die Impfung wird alle umbringen, die das zulassen. Aber um dich ist es eh nicht schade.
So oder so ähnlich klingen zahlreiche Nachrichten im Internet. Wir haben diese Hassbotschaften aus dem Netz absichtlich unzensiert vorgelesen. Denn das ist die unschöne Wahrheit, die vielen Menschen tagtäglich im Netz begegnet. Und dieser Hass kann jeden treffen, auch euch oder sogar noch schlimmer eure Kinder. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Anzahl an Hassnachrichten im Netz drastisch gestiegen. Besonders Politikerinnen, Journalisten, Ärzte und Wissenschaftlerinnen werden zunehmend Opfer von Hassbotschaften. Meistens läuft dies über die sozialen Medien ab. Kommentare auf Facebook, Instagram und Co. sind dabei besonders problematisch. Aber auch neue Messenger-Dienste, die ähnlich wie die klassischen sozialen Medien aufgebaut sind, wie etwa Telegram oder Signal, tragen massiv zu der Problematik bei. Wir sprechen heute mit Daniela Grabowatz von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark über die Entwicklung von Hass im Netz seit Corona und welche Möglichkeiten es gibt, sich dagegen zu wehren. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Kurier Daily Podcast. Bevor wir beginnen, aber noch kurz eine entgeltliche Einschaltung.
Und wir begrüßen jetzt Andreas Duller vom Standort Marketing Kärnten bei uns. Herr Duller, in Kärnten siedeln sich zukunftsorientierte, smarte und innovative Unternehmen an. Was ist der Grund für die nachhaltige Ansiedlung?
Durch ausländische Direktinvestitionen am Standort Kärnten, wie zum Beispiel die Investition der Infineon in Villach, wird der Strukturwandel der Wirtschaft in Richtung technologieorientierte und innovative Branchen unterstützt.
Mhm. Kärnten investiert massiv in die Zukunft. Was ist die Erwartungshaltung aus Sicht des Standortmarketings?
Dadurch entstehen hochqualifizierte, exportorientierte Arbeitsplätze und die Beschäftigungsdynamik in Kärnten wird erhöht.
Verstehe. Und Kärnten ist am Weg zum Top-Hochtechnologiestandort. Was macht Kärnten international als interessanten Wirtschaftsstandort sichtbar?
Europaweit bzw. global tätige Unternehmen stärken durch ihre Aktivitäten und Marktpräsenz die internationale Sichtbarkeit Kärntens als innovativer Zukunftsstandort im Herzen Europas.
Herr Duller, vielen Dank.
Gerne.
Dass Hass und Aggressivität in der Gesellschaft seit Corona generell zugenommen haben, zeigt auch der tragische Fall eines Tankstellenmitarbeiters vor 2 Wochen in Deutschland. Der 20-jährige Kassier hatte einen Kunden mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen und erklärt, ohne Maske könne er ihm nichts verkaufen. Daraufhin ist der Kunde wutentbrannt nach Hause gegangen, hat eine Waffe geholt, ist zur Tankstelle zurückgekehrt und hat den jungen Mann erschossen. Er wollte damit ein Zeichen setzen, ein brutales Zeichen des Protests gegen die Corona-Maßnahmen. Kriminalität in diesem Ausmaß ist natürlich ein Extremfall, doch es zeigt, wie der Hass durch Corona in den Köpfen einzelner Menschen immer stärker heranwächst und sie jeden, der Maßnahmen befolgt, als Feindbild sehen. Das spürt man auch besonders stark in den sozialen Medien. Kaum eine Politikerin, ein Politiker sind seit Beginn der Pandemie verschont geblieben von Wutnachrichten, Beschimpfungen oder sogar Drohungen. Aber Hass im Netz bekommen eben nicht nur Personen des öffentlichen Lebens zu spüren, sondern in vielen Fällen auch Privatpersonen und häufig sogar Kinder. Gerade im Netz wiegen sich viele Leute in Sicherheit. Das Gefühl der Anonymität und des rechtsfreien Raums erleichtert es anderen Menschen, aggressiv zu begegnen. Doch das Netz ist keineswegs ein rechtsfreier Raum. Seit 1. Jänner 2021 gibt es sogar ein neues Hass im Netzgesetz. Verfassungsministerin Caroline Edtstadler hat vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Folgendes betont.
Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, allerdings nicht das Recht auf eigene Fakten. Und deshalb geht es uns darum, dass wir Hass im Netz unterbinden, dass hier rasch Abhilfe geschaffen wird, und zwar möglichst schon bevor die Zivil- und Strafgerichte damit befasst werden.
Die Ansprüche der Betroffenen sind ausgeweitet worden und die Rechtsdurchsetzung ist nun deutlich leichter. Seit 1. Jänner kann man ohne vorangehende Verhandlung beim Bezirksgericht einen Unterlassungsauftrag erwirken, wenn ein Kommentar die Menschenwürde verletzt. Dadurch können Hasspostings rascher gelöscht werden. Wird doch ein Verfahren geführt, entfällt seit Anfang des Jahres das Kostenrisiko des Opfers, selbst wenn das Verfahren eingestellt wird oder es zu einem Freispruch kommt. Und die Schadenersatzhöhe ist angehoben worden. Und auch für die Plattformbetreiber gibt es Neues. Es muss nun eine ständig erreichbare Meldemöglichkeit bestehen und Meldungen müssen innerhalb von 24 Stunden bzw. maximal nach 7 Tagen gelöscht werden von der Plattform. Allerdings je nachdem, wie eindeutig der strafbare Inhalt ist. Versagen die Plattformverantwortlichen hier systematisch, drohen Geldbußen bis zu 10 Millionen Euro. Besonders problematisch sind in diesem Zusammenhang aber Messenger-Dienste wie Telegram oder Signal. Vermeintliche falsche Aussagen werden hier tausendfach geteilt. Sie werden allerdings vom Hass im Netzgesetz nicht mit umfasst, da Messenger-Dienste nicht als Plattform zählen. Aber was ist eigentlich Telegram? Telegram hat rund 500 Millionen Nutzerinnen weltweit. Gegründet wurde der Messenger-Dienst von Pavel Durov. Der Unterschied zu WhatsApp ist, dass sich Gruppen mit mehreren hunderttausend in blogähnlichen Kanälen organisieren können. Gegen Hate Speech oder Fake News geht der Dienst nicht aktiv vor. Alles unter dem Decknamen Meinungsfreiheit wird bei uns großgeschrieben. Nur Urheberrechtsverletzungen verfolgt der Messenger-Dienst. Ähnlich funktioniert auch der Messenger Signal. Er wurde von Matthew Rosenfeld gegründet und hat über 40 Millionen User. Datenschutz ist bei Signal viel besser als bei WhatsApp. Aber auch bei Signal finden sich immer mehr dubiose Nutzer, die radikale Positionen oder Hass verbreiten. Aber wie stark ist seit Corona der Hass im Netz wirklich gestiegen? Und wie soll man als Opfer darauf reagieren? Wieso sind Politikerinnen, Ärzte, Wissenschaftlerinnen und Journalisten besonders zum Feindbild geworden? Und was steckt dahinter? Darüber spreche ich heute mit Daniela Grabowatz von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark und Initiatorin der App Ban Hate. Hallo Frau Grabowatz, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Grabowatz, Hass im Netz ist ja schon länger ein sehr großes Thema, aber würden Sie sagen, Sie haben seit Corona einen Anstieg an Hass im Netz bemerkt?
Absolut. Also bei uns hat es im Gegensatz zum Jahr 2019 und vorige Jahre eine Vervierfachung der Meldungen gegeben. Also dieser Hass, die Wut und die Frustration wird auch in den sozialen Medien geteilt. Das gilt von Beschimpfungen, Beleidigungen bis hin zu tätlichen Angriffen, die angedroht werden und wo man merkt, dass ganz viel Gewaltpotenzial da ist.
Wieso werden denn gerade im Netz so viele Aggressionen auch im Zusammenhang mit Corona entladen?
Ich glaube, dass ein Teil der Bevölkerung sehr unzufrieden über diese Maßnahmen ist und sozusagen ein Ventil braucht, um das mitzuteilen und sozusagen auch Gehör zu finden. Prinzipiell psychologisch gesehen finde ich das gar nicht so schlecht, dass man sozusagen auch vielleicht einmal Dampf ablassen kann, aber sozusagen nur bis zu einer gewissen Grenze. Und ich glaube sozusagen, das hat eine Dynamik angenommen, die so stark und so schlimm ist, dass sozusagen dieser Hass mehr und mehr geworden ist, anstatt ganz wie es in einer Demokratie üblich ist, einfach seinen Unmut auch kundzutun und auch zu argumentieren, warum man diese Maßnahmen nicht okay findet.
Mhm. Immer noch ganz viele Leute sehen Hass im Netz als nicht so problematisch an wie Hass im realen Leben oder beziehungsweise im Leben außerhalb des Netzes, weil sie sagen, naja, oft passiert da ja nicht wirklich ein körperlicher Übergriff zum Beispiel. Was würden denn Sie solchen Menschen sagen?
Ich glaube sozusagen, dass die virtuelle Welt für sehr viele noch ein bisschen abstrakter ist als die reale Welt. Aber das Problem dabei ist, besonders wenn man Beleidigungen, Beschimpfungen erfährt oder sozusagen auch diese Drohungen sieht, dass das ein Multiplikator ist und sozusagen viel mehrere Menschen aufhustet, diese Tat zu verüben. Und dementsprechend die Gefahr natürlich sehr groß ist, dass irgendwer dann sagt, so und jetzt gehen wir es an und wir machen das in der Realität. Also gesehen hat man das in verschiedenen Ländern sozusagen, wo diese Gewaltaufrufe, wie auch damals sozusagen mit dem Kapitol oder mit dem Deutschen Reichstag, wie schnell das dann sozusagen in der Massendynamik umschwappen kann und in der Realität sich wiederfindet.
Das heißt, Sie würden auch sagen, das eine bedingt auf jeden Fall auch das andere.
Ja, definitiv und ist wirklich ein Motor. Also von dem, desto mehr Sie von dem lesen, desto aufgeheizter sind Sie selbst und auch die Stimmung.
Mhm. Gerade in der Corona-Zeit sind ja vor allem auch Politikerinnen, Ärzte oder auch Journalistinnen besonders zum Feindbild geworden. Wieso ist das Ihrer Meinung nach so? Und hat sich das jetzt eben verstärkt durch die Corona-Pandemie oder ist das etwas, was wir auch so immer wieder schon davor erkannt haben?
Also was wir bemerkt haben, war, das vierte Quartal von 2020 hat es wirklich auf einmal in die Höhe getrieben, dass gerade Politiker, Politikerinnen, also um die 20% angegriffen wurden im Netz, sozusagen auch Gewaltandrohungen bis hin zu Adressen veröffentlicht. Journalistinnen, Journalisten, wie Sie richtig sagen, auch sozusagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Polizisten und Polizistinnen. Und das hat die Dynamik gehabt, dass es eigentlich demokratiefeindlich dann schon wirkte. Also wenn immer das eine ist, sozusagen gewisse Maßnahmen zu kritisieren, vielleicht auch jemanden nicht Glauben zu schenken oder auch zu hinterfragen, was absolut okay ist und auch in einer Demokratie Platz haben sollte. Aber diese Aufrufe sozusagen gegen diese Personen vorzugehen und sozusagen unter anderem auch unsere Demokratie zu stürzen, da sozusagen ist das Gefahrenpotenzial sehr groß gewesen. Und dementsprechend haben wir dann auch das aufmerksam auch gemacht, weil das etwas war, was wir bis dato nicht gesehen hatten. Also ab und an bei gewissen Artikeln oder sozusagen Aussagen war Hass im Netz auch bei prominenteren Persönlichkeiten schon da, aber nicht diese Gewaltaufrufe und Exzesse, die sozusagen mit vorigem Jahr gestartet sind.
Mhm. Sie sind dann ja auch aktiv geworden. Sie haben gerade gesagt, einerseits haben Sie es bewusst aufgezeigt, aber Sie haben auch eine App initiiert, die sogenannte Ban Hate App. Können Sie kurz erklären, wie diese App funktioniert und was die Gedanken dahinter waren?
Mhm. Also die Gedanken dahinter waren an sich sozusagen, dass wir seit 2015, 2016 verstärkt Hasspostings über E-Mail bekommen haben und dort die Menschen Screenshots angehängt haben. Jetzt, wenn man so einen Screenshot anhängt und dann die Antidiskriminierungsstelle meldet, will man nicht unbedingt 10-mal gefragt werden, wo der Screenshot war, wann man den gesehen hat, ob man noch etwas dazu beschreiben könnte etc. Also von dem her, unsere Nachfragen waren dementsprechend auch, weil wir das natürlich rechtlich verfolgen wollten und die Beweise sichern wollten, für die Leute sehr unangenehm. Und ich wollte eine Möglichkeit schaffen, dass man ganz schnell und anonym sozusagen so ein Posting melden kann, aber trotzdem eine Rückmeldung bekommt, was mit diesem Hassposting passiert und ob es eine strafrechtliche Relevanz hat. Und so kam das aus einem ganz einfachen Denken heraus, diese App zu installieren. Wir dachten nie, dass es so erfolgreich angenommen wird und dass so viele Menschen sozusagen das Bedürfnis auch haben zu melden und zivilcouragiert im Netz aufzutreten.
Mhm. Vielleicht bleiben wir gleich bei dem Punkt. Ganz oft höre ich selbst auch von Menschen, die sagen, naja, das zu melden bringt ja nichts, da passiert ja eh nichts. Mhm. Können Sie kurz erklären, was passiert denn mit so Hassbotschaften, wenn ich die tatsächlich an eine offizielle Stelle melde?
Also von dem her, die Frustration von den Menschen verstehe ich total und von den Melderinnen und das berücksichtigen wir auch immer mit, weil natürlich die rechtlichen Gegebenheiten noch nicht für unsere Zeit geschaffen sind, dass von dem her ganz vieles noch nachjustiert werden muss und deswegen sozusagen sehr vieles noch sozusagen gar nicht die rechtliche Verfolgung per Gericht erfährt, die sozusagen auch wir gerne hätten. Aber was sehr wesentlich ist, auch bei dieser Meldung, auch wenn es nicht strafrechtlich verfolgbar ist, dass wir und die Meldestellen das wissen, also von dem her wissen, was alles gepostet wird und auch um Empfehlungen zu treffen, wo die Nachjustierung passieren sollte und was man auch dagegen tun kann. Was wir immer tun, ist sozusagen einen Löschungsantrag zu stellen, also von dem her, dass es wenigstens vom Netz genommen wird, also dass es nicht sozusagen auch noch weitergetragen wird. Und auch sozusagen in unseren jährlichen Berichten oder Presseaussendungen genau auf den Umstand sozusagen Rücksicht zu nehmen. Denn gerade wenn es eine Häufung von gewissen Dingen gibt, ist da sozusagen es gut hinzuschauen und dementsprechend auch zu melden, weil sozusagen erst dann etwas getan wird.
Mhm. Sie haben jetzt gerade gesagt, rechtlich ist noch bei Weitem nicht alles geregelt. Es gibt ja seit 1. Jänner ein neues Hass im Netzgesetz. Was sagen Sie denn zu den Neuerungen? Sind die gut oder wo fehlt da vielleicht auch noch was?
Absolut, also von dem her, wir waren sehr begeistert davon, dass sozusagen auch so tatkräftig entschlossen dieses Paket beschlossen wurde. Aus unserer Sicht sozusagen ist dieses Paket sehr zugeschnitten auf Betroffene, die es genau brauchen, weil Betroffene sehen sich wie in einem mittelalterlichen Pranger in den sozialen Netzwerken und kommen da schwer weg. Also man kriegt dann die Löschungen nicht, also von dem her, man kann rechtlich selten etwas machen und deswegen war dieses Maßnahmenpaket unglaublich wesentlich und wichtig. das Problem, das wir gesehen haben und sozusagen, was wir in der App auch sehen, ist natürlich, dass eine Vielzahl von Meldungen nicht unbedingt und gerade in Corona nicht unbedingt jetzt nur Betroffene betrifft, sondern sozusagen die gesellschaftspolitische Lage und dementsprechend auch extremistische Gruppen. Und hier gehört ein besonderer Fokus, gerade gesprochen über Verschwörungstheorien und Mythen, wo zum Beispiel eine strafrechtliche Verfolgung absolut fehlt, also wo man wenig dagegen tun kann oder fast gar nichts dagegen tun kann. Und ich glaube, in dieser Hinsicht wird noch mitgedacht, aber das war damals noch kein Thema und deswegen sozusagen die Fokussierung auf die Betroffenen absolut die erste Priorität, um die sind zuerst zu schützen. Aber sozusagen, ich glaube, wir befinden uns momentan in einer gespaltenen Gesellschaft, wo es gut tun würde, wieder ein Miteinander zu fördern.
Sie haben jetzt gerade gesagt, das Gesetz ist vor allem auf die Betroffenen zugeschnitten, soll ja vor allem Erleichterungen bringen, dass Hass im Netz gemeldet werden kann. Funktioniert das Ihrer Meinung nach in der Realität auch gut? Also haben sich seit diesem Gesetz mehr Betroffene gemeldet und sind aktiv gegen Hass im Netz vorgegangen?
Also bei uns hat es 53 Beschwerden seitdem gegeben, also die anonym bei uns über die App reingekommen sind, insbesondere aufgrund der sexuellen Orientierung oder sexistische Anspielungen bis hin sozusagen auch Transgender-Personen, die sich an uns gewandt haben. Deswegen, die Steigerung war bemerkbar. Was wir aber bemerkt haben oder was wir leider sozusagen über die App natürlich nicht nachvollziehen können, weil wir immer mitschicken, dass man unbedingt sich auch an die spezialisierten Institutionen wenden soll, gerade im Frauenbereich, wo sehr viele Institutionen Gutes tun und sozusagen auch gut und psychosozial beraten. Da wissen wir leider nicht, was die Betroffenen dann gemacht haben. Also wir sozusagen klären über das Mandatsverfahren auf, was rechtlich möglich ist und welche Institutionen zuständig ist, haben aber leider keine Rückmeldung, was die Personen dann getan haben. Und das ist ein bisschen das Unbefriedigende, weil wir vermuten, dass doch einige den Weg nicht eingeschlagen haben und das uns sehr leid tut.
Mhm. Kommen wir noch kurz auf die Plattformen zu sprechen. Eigentlich sind ja Plattformen wie Facebook und Co. verpflichtet, gegen Hass im Netz vorzugehen, beziehungsweise sagen auch immer ganz öffentlich, ja, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, wir wollen dagegen aktiv vorgehen. Wie gut funktioniert denn das Ihrer Meinung nach in der Realität?
Also wir waren auch sehr dankbar über diese Neuerung, auch mit dem Koppelgesetz. Das Thema ist, wir verfolgen das auch statistisch nach mittlerweile, also von dem her, was sozusagen gelöscht wird und wie vorgegangen wird. Wir hätten den Erfolg noch nicht großartig gesehen, also von dem her, und wissen auch nicht, wie entschieden wird. Also von dem her, wir sind uns manchmal unklar, wie es zu einer Entscheidung kommt und dann bei der gleichen Geschichte dann doch das nicht stattfindet. Also dementsprechend sozusagen sind wir auf der Suche und würden uns wahnsinnig freuen, wenn sozusagen es da eine Evaluierung geben würde, um einfach auch mit den großen Konzernen darüber sprechen zu können, wie das in der Realität funktioniert und wo sozusagen Verbesserungsbedarf besteht.
Mhm. Und Sie haben vorher auch schon die Problematik mit Verschwörungstheoretikern angesprochen. Mhm. Die befinden sich ja vor allem ganz oft in so Messenger-Diensten wie Telegram oder Signal. Die fallen aber nicht unter das neue Gesetz, weil sie ja de facto keine Plattform sind. Ja. Gibt es da trotzdem die Möglichkeit, gegen Hass im Netz, vor allem gegen Hass in diesen Messenger-Diensten vorzugehen?
Also ab und an sozusagen, also aus unserer Beobachtung heraus, sind antisemitische Postings mit dabei bei diesen Verschwörungstheorien oder auch sozusagen im Bereich des Verbotsgesetzes. Da versuchen wir über das Strafrecht und über das Verbotsgesetz reinzukommen, also von dem her dauert es zu probieren, auch wenn wir wissen, dass die Verfolgung sehr schwierig ist, aber uns das sehr wichtig ist, sozusagen auch das den Behörden zu melden. Aber Sie haben vollkommen recht, das gelingt gerade bei diesen nicht und die sind auch genauso aufgebaut, um sozusagen da eine in Anführungsstriche Plattform zu bieten für all jene, die sozusagen schon wissen, dass sie Probleme bekommen könnten bei Facebook und Co.
Mhm. Das heißt, da würden Sie sich auch noch eine rechtliche Regelung wünschen für die Zukunft?
Ja, definitiv und sozusagen um keine Ausweichmöglichkeit sozusagen bestehen zu lassen.
Haben Sie vielleicht auch einen Überblick, wie oft betrifft denn im Durchschnitt Hass im Netz auch schon Kinder und Jugendliche? Besonders in solchen Fällen kann das ganz oft fatal enden, weil besonders Kinder und Jugendliche damit auch noch nicht so gut umgehen können, wie es vielleicht ein Erwachsener kann. Wie häufig passiert das denn schon, dass so ganz junge betroffen sind?
Ja, also wir können das, weil die Ben Hedges anonym gestaltet ist, sozusagen wissen wir nicht, wer die Person dahinter ist, die das meldet, also wenn ich mir, ob das Kinder und Jugendliche sind. Was wir aber sehr wohl wissen, sozusagen über die Postings, weil wir sozusagen das da dann nachschauen, wer hat gepostet, wie und so weiter, dass sozusagen Kinder und Jugendliche betroffen sind aus unserer Wahrnehmung über die Ben Hedges, gerade mit diesen Dickpics und sexuellen Anspielungen. Und das in einer Häufigkeit, die sozusagen andere Altersgruppen nicht so sehr haben. Jetzt sage ich mal, das ist eine kurzer Ausschnitt unsererseits, aber das ist etwas, was mir sehr viel Sorgen bereitet, weil die Frage ist, glaubt man, dass man bei Kindern und Jugendlichen sozusagen damit leichter verfährt, also die das nicht anzeigen und deswegen sozusagen sich dort einen Fuß in die Tür stellt und dementsprechend sozusagen was auch immer bewirken will. Aber das ist etwas, was aufgefallen ist über die Ben Hedges, wobei wir nur einen kleinen Ausschnitt und sozusagen jetzt leider nicht sozusagen studienmäßig das belegen könnten, aber das ist etwas, was sozusagen in den letzten Jahren bemerkbar wurde.
Mhm. Können Sie zum Abschluss vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zusammenfassen, was sind Ihre Tipps, wie man sich selbst, wie man vielleicht auch das eigene Kind vor Hass im Netz ein bisschen schützen kann und auch was zu tun ist, wenn man selbst oder wenn das eigene Kind betroffen ist? An wen wende ich mich, wie gehe ich vor? Was sind da Ihre Tipps?
Also ganz wesentlich ist bei Kindern und Jugendlichen, dass man eine gute Gesprächsbasis zu Hause hat, um über alles reden zu können. Also meistens ist es so, dass wenn Kinder von Hass im Netz betroffen sind, sie eher sich zurückziehen und darüber nicht sprechen und so sozusagen man eigentlich als Elternteil gar nicht weiß, was da passiert ist und was sich tut. Bei Workshops, die wir mittlerweile gemacht haben, auch mit Jugendlichen, auf die Frage hin, wie oft sie so etwas bekommen, war ich, muss ich persönlich sagen, sehr erstaunt, dass sie sagen, das ist tägliche Realität im Sinne von, sie würden das sehr oft lesen, aber sie würden es ignorieren. Und ich glaube, dieses Gesprächsklima zu schaffen, dass sozusagen so ein Vertrauen herrscht in zu Hause, dass sie das benennen können und auch erzählen können, um sich ein Bild zu machen, wie wird das verarbeitet, wie tut es dann mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen, das wäre eines der wesentlichen Dinge. Unbedingt, wenn man selbst betroffen ist und sozusagen oder Zeuge oder Zeugin von so etwas wird, unbedingt sozusagen an jemanden wenden, den man vertraut, also von dem her Familie, Freunde, Freundin, also von dem her unbedingt sozusagen das auch erzählen. Wenn man sich sozusagen bereit fühlt, wenn ab und zu ist man so schockiert, dass man das vielleicht nicht tun kann, toll wäre, wenn man einen Screenshot macht, also von dem her das sozusagen auch gleich gesichert hat und dann an die Meldestellen meldet oder bei den Kindern- und Jugendanwaltschaften sich meldet, weil natürlich wesentlich ist, dass man aufgefangen wird, auch betreut wird und sozusagen geschaut wird, was der beste Weg wäre, damit umzugehen im Sinne von, ob man rechtliche Verfolgung macht, ob man sozusagen eine Löschung beantragt oder ob man sozusagen auch im Gespräch versucht, also wenn man auf Gesprächsbasis sozusagen auch das zu eruieren. Und ich glaube sozusagen, das sind die wesentlichen Dinge, um sozusagen gestärkt aus dem herauszugehen, weil der Schock sitzt dann tief in den Knochen.
Frau Grabowatz, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank Ihnen für das Interesse.
Also auf jeden Fall nicht ignorieren, sondern melden und falls ihr Kinder habt, unbedingt mit ihnen darüber sprechen. Die App Ban Hate, also Verbanne Hass auf Deutsch, gibt es übrigens kostenlos zum Downloaden fürs Handy und kann dazu beitragen, das Internet sicherer und respektvoller zu machen. Hass im Netz sollte nämlich auf keinen Fall unterschätzt werden. Damit war's das für heute von mir. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein.